2. Das, worauf er lag, fühlte sich an wie ein Feldbett, nur dass es höher und dass er fixiert war und sich nicht rühren konnte. Das Licht, das ihm ins Gesicht fiel, war stärker als sonst. O'Brien stand neben ihm und schaute aufmerksam auf ihn herab. Auf der anderen Seite stand ein Mann in einem weißen Kittel mit einer Spritze in der Hand. Auch nachdem er die Augen geöffnet hatte, nahm er seine Umgebung nur sehr langsam wahr. Er hatte das Gefühl, aus einer ganz anderen, einer Art Unterwasserwelt in diesem Raum aufzutauchen. Wie lange er da unten in der Tiefe gewesen war, wusste er nicht. Seit seiner Verhaftung hatte er weder Dunkelheit gesehen noch Tageslicht. Außerdem wies seine Erinnerung große Lücken auf. Es hatte offenbar Phasen gegeben, in denen sein Bewusstsein, selbst das Bewusstsein, das auch im Tiefschlaf noch da ist, ganz aufgehört hatte zu arbeiten und erst nach einer Zeit völliger Leere erneut eingesetzt hatte. Ob diese Lücken aber Tage und Wochen oder nur Sekunden gedauert hatten, ließ sich nicht feststellen. Mit dem Schlag auf den Ellbogen hatte der Albtraum begonnen. Später wurde ihm klar, dass alles, was danach kam, nur ein Vorspiel gewesen war. Ein routinemäßiges Verhör, dem alle Gefangenen unterworfen wurden. Es gab eine breite Palette von Verbrechen, Spionage, Sabotage und so weiter, die automatisch jeder gestehen musste. Die Geständnisse waren eine Formalität, aber die Folter war ganz real. Wie oft er geschlagen worden war und wie lange die Schläge gedauert hatten, wusste er nicht mehr. Es waren immer 5 oder 6 Männer in schwarzen Uniformen gleichzeitig mit ihm beschäftigt. Manchmal mit bloßen Fäusten, manchmal mit Knüppeln, manchmal mit Stahlruten, manchmal mit Stiefeln. Manchmal wälzte er sich im hoffnungslosen Bemühen, den Tritten auszuweichen, schamlos wie ein Tier auf dem Boden, das nur immer neue Tritte hervorrief, die abwechselnd seine Rippen, seine Eingeweide, seine Ellbogen und Schienbeine, seine Leisten, seine Hoden oder den Knochen am Ende des Rückgrats trafen. Manchmal war es so weit gegangen, dass ihm die Tatsache, dass die Wärter auf ihn einschlugen, weniger grausam, böse und unverzeihlich erschien als der Umstand, dass es ihm nicht gelingen wollte, in Ohnmacht zu fallen. Manchmal war seine Widerstandskraft so geschwächt, dass er schon um Gnade wimmerte, bevor die Prügel überhaupt einsetzten, und der bloße Anblick einer schlagbereiten Faust ihn dazu brachte, eine Flut von echten und falschen Geständnissen von sich zu geben. Bei anderen Gelegenheiten fasste er den Entschluss, nichts zu gestehen. Er musste ihm jedes Wort mit Gewalt abgepresst werden, unter Schmerzensschreien. Manchmal versuchte er, Kompromisse zu finden. Er sagte sich, ich werde es dann gestehen, wenn der Schmerz ganz unerträglich wird. Noch 3, noch 2 Fußtritte, dann sage ich, was sie wollen. Manchmal wurde er geschlagen, bis er nicht mehr stehen konnte und wie ein Sack Kartoffeln auf den Zementboden einer Zelle geschleudert wurde. Danach ließ man ihn ein paar Stunden liegen, bis er sich so weit erholt hatte, dass man ihn wieder herausholen und weiter prügeln konnte. Es gab auch längere Erholungsphasen. Er erinnerte sich nur dunkel daran, denn er verbrachte sie im Schlaf und völliger Benommenheit.